Wir machen unsere Bibeln auf nochmal und fast ganz am Anfang der Bibel. Wir schlagen auf im ersten Buch Mose, in der Genesis, Kapitel 6. Und wir werden ab Vers 9 lesen in diesem Kapitel. Aber bevor wir lesen, wollen wir beten. Vater im Himmel, wir machen dein Wort auf, es ist dein Wort. Wir wollen hören, wir wollen verstehen. Schenk uns Erkenntnis, schenk uns Verständnis, schenk uns Fokus jetzt. Wir wollen unseren Herrn Jesus Christus sehen und besser lieben lernen dadurch. Amen. Die Kinder kennen sicher die Geschichte von Noah. Noah, eine bekannte Figur aus der Bibel, gegen Anfang der Bibel. Was wisst ihr über Noah? Ja, die Tiere in Zweien. Ja, was ist dann passiert mit den Tieren und mit Noah? Genau, es hat fest geregnet, es hat so viel geregnet, es gab eine Flut auf die Erde. Wir werden jetzt lesen, danke Ephesio und bin sicher einige andere haben das auch gewusst. Wir lesen ein paar Verse, wir lesen nicht die ganze Geschichte von Noah heute Morgen, aber wir lesen genug zu wissen, was jetzt passiert. Und wir fangen an in diesem Vers 9 von Kapitel 6 im Genesis. Das ist die Generationenfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 15 Ellen ihre Breite, 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Türe der Arche sollst du in ihre Seite anbringen. Und mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch, sollst du je zwei von allen in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art, je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. Amen. Das ist das Wort des Herrn. Die Geschichte geht weiter bis zum Ende von Kapitel 9 in der Genesis, eine relativ lange Geschichte. Und unsere Verse, die schildern die Situation, wer Noah war und was geschehen wird. Noah ist ein guter Mann. Er ist ein frommer Familienmann. Aber er lebt in einer schlimmen, verderbten Welt. Und Gott sagt ihm, er müsste etwas bauen. Er müsste eine Arche bauen. Eigentlich einen großen Kasten. Er muss einen Holzkasten bauen. Dieser Kasten ist riesig groß, so groß, dass man drinnen wohnen kann. Die ganze Familie in diesem Kasten. Die sollen auch Türen und Fenster haben. Und nicht nur sie, die Menschen, Noah und seine Familie, sondern auch die Tiere. Wie gesagt und wie gelesen, die Tiere sollen da Platz haben. Und dieser Kasten, dieser Holzkasten, die soll auf dem Wasser schwimmen. Wie ein Schiff. Weil Gott wird nämlich diese Wasser schicken, diese Sintflut, um die Erde zu zerstören. Weil die Menschen in ihren Sünden so böse waren. Noah soll sich also retten und die Tiere auf dem Wasser. So spricht Gott. So, das haben wir jetzt gehört, wie Gott spricht. Und das geschieht auch. Wenn wir die nächsten Kapitel lesen würden, dann wird erzählt, wie das auch tatsächlich so geschehen ist. Nun, was war Noah für ein Mensch? Was war er für ein Mensch? Wie war er? Die Bibel sagte es im Vers 9 schon und dann wieder am Schluss unseres Textes in Vers 1 von Kapitel 7. Er war gerecht. Es wird uns nicht gesagt, ob Noah groß war oder klein oder dick oder dünn. Ein schlauer Mensch, vielleicht etwas dümmlich. Nicht braun oder blond. Es ist nicht gesagt, dass er ein unbeschwerter Typ war oder vielleicht von ängstlicher Natur. Es wird uns nicht gesagt. Wenn wir einen Roman schreiben würden, würden wir wahrscheinlich etwas darüber reden. Aber die Bibel sagt uns eines davon, wie er war. Er war ein gerechter Mann. Ein gerechter Mann. Was bedeutet das? Was sollen wir uns darunter vorstellen? Interessanterweise ist es das erste Mal, dass in der Bibel dieses Wort gerecht gebraucht wird. Nie vorher gebraucht in der Bibel. Hier kommt es vor, als die Bibel sagt, Noah ist ein gerechter Mann. Und wir wissen, dieses Wort und die Gerechtigkeit kommt in der Bibel sehr, sehr oft vor. Ein sehr wichtiger Begriff in der Bibel. Hier zum ersten Mal kommt er vor. Und wenn ihr aufgepasst habt in der Lesung, die Alessandro gemacht hatte, aus dem Petrusbrief, ganz am Schluss der Bibel, schreibt Petrus davon, dass Noah der Verkündiger der Gerechtigkeit war. Aha. Man kommt das Wort vor, gerecht. Verkündiger der Gerechtigkeit, 2. Petrus 2, Vers 5. Offenbar ist etwas Wichtiges hier an der Gerechtigkeit, dass das Wort, dass der Begriff hier in die Bibel eingeführt wird, mit Noah. Und Noah ist irgendwie ein Verkündiger davon. Und wir werden das jetzt etwas entfalten und versuchen zu verstehen, was das heißt. Also bei Noah und Noahs Geschichte, es geht nicht nur um eine bunte und spannende Geschichte für Kinderstunden. Das ist es, sicher. Drama, passiert sehr viel. Man kann Bilder malen. Ihr werdet sehen, Kinder, auf dem Kinderbulletin heute Nachmittag, ob vorne drauf ein Bild von Noah, wie er seine Arche baut. Eignet sich gut dafür. Aber es ist mehr als eine bunte, spannende Geschichte. Von der Arche und von den Tieren. Hier wird etwas Tiefes erzählt. Und die Bibel selbst buchstabiert aus, was wir hier herausnehmen sollen. Gerechtigkeit. Und das wollen wir verstehen. Ihr werdet merken, vor allem diejenigen, die die letzte Woche hier waren am Nachmittag, ich habe über die Gerechtigkeit gepredigt. Das ist Thema für diese zwei Wochen. Der Begriff kommt vor in dem Heidelberger Katechismus, jetzt wo wir gerade stehen. Und hoffentlich diese Stelle hier über Noah hilft uns, etwas mehr über die Gerechtigkeit zu verstehen. Was ist Gerechtigkeit? Lass uns von dieser Geschichte lernen. Und als erstes stellen wir fest, dass die Gerechtigkeit in einer bösen Welt aufgerichtet wird. Verse 11 und 12 und überhaupt das Thema der sechsten Kapitels hier in der Genesis, es handelt von der Bosheit der Menschen auf der Erde. So unvorstellbar böse und sündig. Die Erde war, so heißt es, verdorben oder verderbt, je nach Übersetzung. Und Petrus, wenn wir wiederum vergleichen in diesem zweiten Petrus-Kapitel, Petrus nennt es die Welt der Gottlosen. So war die Welt. Es war eine Welt der Gottlosen geworden. Und Noah stach wie eine Ausnahme hervor. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn, Vers 8. Er war tadellos unter seinen Zeitgenossen, Vers 9. In einer gottlosen Welt suchte er, und wir können es so verstehen, eigentlich als einziger Mann, suchte er einen Wandel mit Gott. Er war, wie es die Schrift nennen will, gerecht. Und seine Gerechtigkeit wird hier als Gegensatz zur Bosheit von allen anderen hervorgehoben. Aber ihr werdet vielleicht sagen, ich kenne die Geschichte von Noah. Am Ende sieht es nicht so besonders gut mit ihm aus. Ne? Ist er nicht betrunken geworden? Und dann ist so Heikles passiert. Ja, wir können das nachlesen. In Kapitel 9, ab Vers 21. Noah war nicht perfekt. Er war ein guter Mensch. Er hatte eine sehr enge Beziehung mit dem Herrn. Er war gottesfürchtig, aber er war nicht vollkommen. Seine Gerechtigkeit war keine absolute, reine Sache, sondern relativ, könnten wir sagen. Er war eine Art Vorbild, ein Vorgeschmack auf etwas Vollkommeneres. Noah verkündigt in diesem Sinn die Gerechtigkeit. Er ist gerecht in einem gewissen Sinne, aber er verkündigt, was noch kommen wird an Gerechtigkeit. Und er verkündigt das, indem er in einer gottlosen Welt etwas davon vorlebt, wie es heißt, mit Gott zu wandeln und nach seinem Gesetz zu leben. Aber Noah ist nicht die Gerechtigkeit in Person. Er ist nicht die personifizierte Gerechtigkeit. Aber Noah zeigt, wie wichtig es ist, gerecht zu sein. Ist es dir wichtig, gerecht zu sein als Christ? Er, Noah, der Gerechte, der darf Gottes Willen in der Welt ausführen. Er, der Gerechte, wird gerettet mit seiner Familie. Und so verkündigt Noah den Herrn Jesus Christus an. Noah war der menschliche Akteur in dieser Rettungsgeschichte, in dieser dramatischen Rettungsgeschichte mit der Flut, mit dem Wasser, mit der Arche. Noah war das Mittel, das Gott einsetzte, um einen Rest der Menschheit von der Zerstörung zu retten. Jesus als Gottmensch war vollkommen gerecht. Jesus hatte nicht die Makel der gefallenen Schöpfung, wie Noah sie hatte. Er war ohne Sünde Jesus Christus ist die Gerechtigkeit in Person. Das können wir auch so lesen bei Paulus später im 1. Korinther 1, Vers 30 zum Beispiel. Jesus ist die Gerechtigkeit. Also der erste Punkt, um die Gerechtigkeit zu verstehen, es leuchtet in einer ungerechten Welt, in der Welt der Gottlosen. Als nächstes stellen wir fest, wie Noah seine Gerechtigkeit umgesetzt hat. Denn nachdem wir erfahren, dass Noah gerecht war, in diesem Vers 9, dass er drei Söhne hatte, Vers 10, es wird speziell hier genannt, Vers 10, und dass die Erde verdorben war, Verse 11 und 12, was lesen wir dann? Wir hören dann, was Gott sagt. Gott spricht zu Noah, ab Vers 13. Und Gott offenbarte Noah, dass der Menschheit und der Erde ein Ende bereiten will. Gott will die Erde zerstören. Das ist eigentlich eine unglaubliche Nachricht, nicht wahr? Gott hat die Erde geschaffen. In der Bibel kommt das kurz vorher, 6 Kapitel vorher. Gott schuf Himmel und Erde. Und es war gut. Gott schuf die Menschen. Er wollte, dass die Menschen die Erde erfüllen. Und jetzt will er die Erde zerstören? Wirklich? Unglaublich. Noah, der Gerechte, als Lohn für seine Gerechtigkeit wird mit der Last dieses Wissens beladen. Gott sagt ihm das. Gott sagt ihm das, weil er der Gerechte ist. Ein schweres Wissen. Stell dir vor, du erfährst, dass die Welt zerstört wird. Und nun kommt die Aufforderung, Gott spricht weiter. Das ist nicht das Ende von Gottes Rede. Gott spricht weiter natürlich. Noah soll diesen Kasten anfertigen. Ich nenne es Kasten, weil es sicher hat es ausgesehen wie ein Kasten. Wir nennen das Arche, aber was ist ein Arche? Ein Kasten. Und diese Anweisungen sind sehr präzise. Ab Vers 14, wie Gott das sagt. Sehr präzise, sehr genau gesagt, die genauen Dimensionen. Das Material, aus dem das gemacht werden sollte. Wer da reingehen sollte in diesen Kasten, in diese Arche, um der Sintflut zu entkommen. Und das über die Tiere wird hier erklärt, dass die Tiere da reingehen sollen. In Paaren, männlich und weiblich. Alles sehr detailliert erklärt. Und die Anweisungen gehen sogar weiter bis in Kapitel 7 hinein. Wow, was für eine unglaubliche Aufgabe. Unerhört. Man, nie etwas vorher gesehen. Was, sowas bauen? Warum? Unvorstellbar. Noah, den Gerechten, als Lohn für seine Gerechtigkeit, dem wird eine gewaltige Aufgabe aufgehalst. Das wird sein ganzes Leben in Anspruch nehmen. Das wird ihn aufnehmen. Das wird ihn beschäftigen wie nichts anderes. Aber er wird auch Spott und Unverständnis ernten. Was machst du noch? Das ist verrückt, was du da machst. Über Jahre und Jahre und Jahre, bis es gebaut ist. Er wird vielleicht sogar von seiner eigenen Familie ausgelacht. Noah, ich meine, du spinnst. Wasser? So viel Wasser? Ich meine, ein paar Pfützen hier und da. Das macht keinen Sinn. Und es ist diese Familie, die er retten wird. Und sie lachen ihm vielleicht aus. Unglaublich, das alles. Eine unglaubliche Nachricht. Eine unglaubliche Aufgabe. Aber, sollten wir besser glauben, denn das ist alles so eingetroffen, genau wie Gott sagte. Und Noah hat Gott geglaubt. Wieso wissen wir das? steht nicht so, Noah hat Gott geglaubt, aber wir wissen, er hat Gott geglaubt, denn er hat gehandelt. Er hat genau gehandelt, wie Gott das ihm gesagt hatte. Und das berühmte Glauben-Kapitel im Hebräer Kapitel 11, wenn wir nach Noah suchen, tatsächlich, Noah wird da aufgelistet als Mann des Glaubens. Und dieses Glauben und Handeln, das wir in Noahs Leben sehen, das Handeln nach Gottes Gebot, das war Noahs Gerechtigkeit in Aktion. Interessant, in diesem Hebräer 11 Vers wird Noah genannt als Glaubende, aber Überraschung, da wird auch die Gerechtigkeit zum Thema gebracht in diesem Hebräer 11. Hebräer 11 geht eigentlich nicht über Gerechtigkeit, geht über den Glauben, würden wir sagen. Aber bei Noah steht Erbe der Gerechtigkeit. Also irgendetwas ist speziell an Noah und der Gerechtigkeit. Das ist es auch, wie Gott seine Gerechtigkeit in der Welt umsetzt, auch seither in der Weltgeschichte, auch mit uns umsetzt, durch Glauben und Vertrauen. Und der Glaube wird in der Bibel ganz groß. Abraham glaubte Gott und es wurde, wie heißt das im Genesis Kapitel 15, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ha, komisch. Der Gerechte wird aus Glauben leben, schreibt Paulus in Römer, das haben wir letzte Woche angeschaut. Explizit, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist ein Zitat von Habakuk vom Alten Testament. Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium offenbart, sagt Paulus. Aus Glauben zu Glauben. Römer 1, 17. Hier macht Noah also den Glauben vor. Er lebt vor, wie man glauben sollte. Er macht es nicht schlecht. Aber niemand macht den Glauben so vor wie unser Herr Jesus Christus. Jesus vertraute seinem Vater vollkommen, absolut vollkommen. Während seines irdischen Lebens hatte er volle Zuversicht in der Kraft, in der Versorgung und im Leben des Vaters. Denken wir durch seine Geschichte schnell. Schon als Junge im Tempel wusste er von seinem Vater und seinem Auftrag. Bei den Versuchungen durch den Teufel in der Wüste, in seinem öffentlichen Dienen, wie er geheilt hat, wie er gepredigt hat, vor der Kreuzigung. Volles Vertrauen im Vater. Und sein Vertrauen im Vater war so unerschütterlich, dass er sogar bis in den Tod ging. Bis in den Tod. Er ist gestorben. Im Wissen, dass er auferweckt wird. Denn der Vater hat es ihm gesagt. Im Wissen, dass er auferweckt wird, dass eine große Freude vor ihm lag. Hebräer 12, 2. So wie Noahs Kinder durch das Werk ihres Vaters vom sicheren Untergang durch die Flut gerettet wurden, so werden die Kinder Gottes vom ewigen Verderben durch das Werk ihres Vaters, unseres Vaters, gerettet, konkret durch das Erlösungswerk Jesu. Sem, Ham und Japhet, und sie werden explizit genannt hier in unserem Text, diese drei Söhne, Sem, Ham und Japhet und ihre Frauen, die werden dadurch gerettet, dass sie genug glaubten, um mit an Bord zu gehen in diesen großen Kasten. Sie wurden als gerecht erachtet und verschont. Sie überlebten diese Katastrophe. Wir steigen bei Jesus ein. Wir gehen sozusagen bei ihm an Bord, im Glauben, dass er uns retten muss und kann. Wir sind als gerecht erachtet weil Jesus gerecht ist. Und so werden wir verschont. Noah, verkündige der Gerechtigkeit. Also in einer verkehrten, bösen, gottlosen Welt sehen wir die Gerechtigkeit. Und im Glauben sehen wir die Gerechtigkeit im Tun. Und wir sehen noch etwas Wichtiges in unserem Text. Gott sagte in unserem Text, dass er die Erde zerstören wird. Dann gab er Noah die Anweisungen zum Bau der Arche. Warum denn diese Arche? Warum musste Noah diese Arche bauen? Ja, damit er gerettet wird. Damit Noahs Familie und Noah selber und die Tiere, damit sie gerettet werden. Das sehen wir in dieser Geschichte. Das könnten wir so sagen. Aber interessanterweise, der Text, die Bibel selber, die gibt nicht die Errettung als Grund an. Es ist nicht so, dass Gott sagt, baue die Arche und so will ich dich erretten. Er sagt, lest mit, Vers 18, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen. Also er verbindet das mit der Arche. Ja, doch. Mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Du sollst in die Arche gehen. Du und deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und später im Kapitel 9, nachdem die Fluten zurückgegangen waren, nachdem sie die Arche verlassen hatten, lebend, spricht Gott noch einmal, Kapitel 9, Vers 9, und Gott sagt, und siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch. Der Bund ist also wichtig und das wird gebracht, thematisiert schon vor der Flut. Der Bund ist also wichtig, ist vordergründig in Gottes Absicht hier. Er will Noah und seine Nachkommen retten, ja, in seine Güte, er will sie retten, aber er gibt den tieferen Grund dafür an. Es geht um seinen Bund mit den Menschen. Die Rettung vor dem Untergang der gottlosen Welt erfolgt durch den Bund, den Gott mit den Seinen schließt. Wir sehen das konkret in der Arche. Aber Gott schafft hier etwas Bleibendes. Er schafft seinen Bund. Und wie das so ist, ist das das erste Mal, dass das Wort Bund in der Bibel vorkommt. Hier in diesem Kapitel. Das Wort Bund wird nie vorher in der Bibel erwähnt. Nicht bei der Schöpfung, nicht wortwörtlich, nicht nachher. Erst hier. Kurz vor der Katastrophe der Sintflut. Der Bund, ein Begriff, der wird sehr, sehr wichtig in der Bibel und in unserer Theologie. Ja. Und hier kommt Noah als Vorreiter, als Verkündiger. Und im Kapitel 8, wenn wir weiterlesen würden, ab Vers 20 im Kapitel 8, lesen wir dann genau von der Schließung dieses Bundes. Noah baute dem Herrn nach der Flut, er baute dem Herrn einen Altar und er machte Opfer darauf. Und Gott sprach und versprach seine Gunst und seine Güte und seine Gnade. Gott segnete Noah und seine Söhne und er gab seine Bundesanweisungen. Er setzte sogar ein Bundeszeichen ein. Wisst ihr, was dieses Zeichen war? Ein berühmtes Zeichen. Ah, da? Der Regenbogen. Der Regenbogen setzte Gott ein als Bundeszeichen. Sehr gut. Es gibt viele Dinge hier, die in Bund wichtig werden, die wir dann weiterhin in der Bibel dann sehen, weil der Bund geht weiter. Der Gnadenbund wird in der Geschichte immer weiter entfaltet. Ausgehend von Noah hier und wird Gottes Bund mit den Menschen als Weg der Errettung, als Weg der Erlösung weiter ausgemalt, weiter präzisiert, weiter geklärt, weiter verwaltet, sagen wir oft in der Theologie. Die Verwaltung des Bundes. Wir sehen diesen Bund in Abraham, wir sehen ihn in Mose, in David, das alles schon im Alten Testament. Und gemeinsam in allen diesen Ausgaben des Bundes ist, dass der Herr Gott die Initiative ergreift, um in eine Beziehung mit den Menschen zu kommen, um ihnen Leben zu geben. Leben aus seiner Gnade, aus der Verlorenheit. Und er macht das aus Liebe und Barmherzigkeit. Es muss auch immer Blut fließen. Es ist nicht in dem Sinn gratis, es ist ein Vertrag mit dem Herrn sozusagen, ein Bund. Es muss immer Blut fließen. Schon hier in dieser Geschichte bei Noah musste Opfer machen. Im Bund mit uns ist es gnädigerweise nicht so, dass unser Blut fließen muss, damit wir ins Reine kommen. Mitten in der Bibel, in Jesaja, im großen Propheten Jesaja, lesen wir Jesaja Kapitel 42. Da ist das erste sogenannte Gottesknechtlied. Im Gottesknechtlied wird Jesus vorbeschrieben, wie Jesus handeln wird, was Jesus für eine Aufgabe hat. Und hier in diesem Vers 6, in diesem Kapitel 42 vom Jesaja, spricht der Herr: Ich, der Herr, ich habe dich, Knecht, Diener, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und ich mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Der Messias, der Herr Jesus Christ, der Herr Vater Gott, der erweckt Jesus in die Geschichte und sagt: Ich mache dich, Jesus Christus, mein Sohn, zum Bund. Und wie? Also der Vers in Jesaja sagt es: in Gerechtigkeit. Jesus, die Gerechtigkeit in Person, wird zum Bund. Und so wird im Neuen Testament der neue Bund offenbart. Der neue Bund, immer der Gnadenbund, aber der Bund in der Person des Herrn Jesus Christus. Und wiederum wird aus Gnade Leben erteilt. Gott verspricht das Leben durch den Bund. Und wiederum fließt Blut. Diesmal nicht das Blut von Tieren, sondern das Blut Jesu Christi. Und Jesus sagt es selber. Wir werden nachher davon lesen, am Abendmahl. Der neue Bund in meinem Blut, sagte Jesus. Ein für allemal, sagt der Schreiber des Briefes an die Hebräer. In Noah sehen wir also den Anfang des Bundes. Dieses Bundes der Gnade, der für uns so zentral wird. Er, der Gerechte in der Welt der Gottlosen, ist ein Vorschatten von Jesus, dem Gerechten, in dessen Bund wir jetzt, auch wir, ruhen dürfen. Also, am Schluss, was hast du nun mehr von der Gerechtigkeit gelernt? Großes Thema. Es wird Kapitel in Theologiebüchern von Gerechtigkeit geschrieben, debattiert. Was hast du von der Gerechtigkeit gelernt? Von Noah, vom Verkündiger der Gerechtigkeit. Du bist ja aufgerufen als Christ, sagt Jesus, Matthäus 6, Vers 33. Trachte nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wie trachtest du nach seiner Gerechtigkeit? Wie hilft dir Noahs Geschichte? Wir haben drei Punkte angeschaut. Und zusammenfassend würde ich vorschlagen, diese drei Punkte als Lernpunkte. Erstens, die Gerechtigkeit ist nicht in dieser Welt zu finden. Diese Welt ist gottlos geworden. Und die Gerechtigkeit, die Anrecht zum Leben gibt, die muss von außerhalb kommen. Von außerhalb dieser verkehrten Welt. Von Gott, durch Jesus Christus. Du musst nach oben trachten. Du musst aufsehen zu Jesus. Der Versuch, etwas zu erfinden, um das Leben zu verdienen, wird scheitern. Die Idee, eine Arche zu bauen, das war nicht Noahs Idee, das war Gottes Idee. Gott gibt den Plan vor. Zweitens, die Gerechtigkeit ist im Glauben zu ergreifen. Im Glauben. Überlass es Jesus. Nimm Gott beim Wort. Vertraue dich ihm an. Folge ihm nach. Drittens, die Gerechtigkeit ist im Bund anzueignen. Gerechtfertigt bist du, liebe Christ, durch das Leben und Sterben Jesu Christi. Nun lasst uns im Bund bleiben, mit Dankbarkeit, mit Freude, am Sakrament teilnehmen, wie der Herr es uns geboten hat. Uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Die Versammlung der Gemeinde Jesu Christi nicht verlassen. Einander mit Zuspruch beistehen. Im Bund bleiben. Seine Gerechtigkeit nachtrachten. Amen. Beten wir. Vater Gott, wir danken dir für die ganze Bibel und auch die Geschichte von Noah, die spannend ist und bunt und dramatisch. Da können wir sehr viel Tiefes lernen und wir danken, dass du es ausmalst für uns, was es heißt, auch für uns Erfahrene, vielleicht Ältere, etwas von der Gerechtigkeit. Du sagst es, Herr Jesus Christus, wir müssen nach der Gerechtigkeit trachten. Hilf uns zu verstehen, was das bedeutet. Und wir danken für das Beispiel von Noah in deinem Wort. Hilf uns, steh uns bei. Und wir danken für die Errettung in deinem Bund, in Jesus Christus. Amen. Amen.